Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Mein Name ist Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen und ich unterhalte mich heute mit einer der beiden Herausgeberinnen der aktuellen Ausgabe von Deutsch 5 bis 10 zum Thema Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht. Katharina Thurgeil kann heute nicht da sein, umso mehr freue ich mich über Barbara Geist. Sie ist Professorin für Sprachdidaktik an der RPTU Kaiserslautern-Landau und hat sich auch schon viel mit Mehrsprachigkeitsdidaktik befasst. Herzlich willkommen, Barbara.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Steigen wir gleich mal ein. Also eigentlich ist es mir beim Blick in meine Klassenzimmer völlig bewusst, aber der Titel eures Basisartikels hat es für mich echt nochmal ganz plakativ auf den Punkt gebracht. Ihr schreibt da, wir sind mehrsprachig, Ausrufezeichen. Meint ihr damit wirklich alle Schülerinnen und Schüler?
Ja, tatsächlich meinen wir alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer übrigens auch. Und tatsächlich ist schon das natürlich etwas, was es zu erklären gilt. Ich war kürzlich in einer Schulklasse zum Thema Mehrsprachigkeit und habe dort eine Unterrichtsstunde gehalten. Und dann hat eine Schülerin sich gemeldet und gesagt, also ich bin ja gar nicht mehrsprachig, dann kann ich ja heute gar nicht mitmachen. Mhm. Und das war natürlich genau der Ausgangspunkt, um zu sagen, okay, jetzt gucken wir doch mal, warum denkst du das und bist du vielleicht doch mehrsprachig?
Wie definiert ihr denn diese Mehrsprachigkeit, beziehungsweise war die Schülerin denn dann mehrsprachig?
Ja, natürlich war sie mehrsprachig, denn wir sind ja alle mehrsprachig. Also wir definieren Mehrsprachigkeit als, dass uns mehr als eine Sprache kommunikativ zur Verfügung steht. Das heißt, ich kann mich in mehr als einer Sprache verständigen. Dabei geht es überhaupt nicht darum, dass das perfekt sein muss. Es geht nicht darum, dass ich in jedem Kontext, also in jedem Gesprächsthema, diese Mehrsprachigkeit verwenden kann. Es geht auch nicht darum, dass ich die gleichen Inhalte zum Beispiel aus dem Fach Physik auf Deutsch und einer anderen Sprache oder auf zwei anderen Sprachen und gar nicht auf Deutsch erklären kann, sondern es geht darum, irgendwelche kommunikativen Kontexte zu haben, in denen ich eine andere Sprache verwenden kann. Jetzt kommen wir aber den Knackpunkt. Sprache meinen wir vielleicht nicht ganz so, wie du jetzt gerade denkst. Denn es geht nicht nur um Kroatisch, Rumänisch, Russisch, Englisch und Französisch, sondern es geht auch darum, dass wir damit die Sprachen in den Sprachen meinen. Also, ich kann das Konzept, dass ein Korken nicht untergeht, aber ein Stein sinkt, alltagssprachlich erklären. Der eine geht unter, der andere nicht. Mhm. Und ich kann das aber auch bildungssprachlich. Der eine schwimmt und der andere sinkt, beispielsweise. Und vielleicht kann ich das sogar im Dialekt. Also ich nicht so richtig, weil ich krieg's weder auf Kölsch noch auf Allgäuerisch hin. Das wären die Dialekte, die mir am nächsten sind. Und Pfälzisch kann ich noch nicht, so lange bin ich noch nicht in Landau. Aber vielleicht kannst du das ja im Dialekt sagen.
Ja, ich überlege, ob das gerade ein anderes Verb wäre dann. Aber mal der eine geht unter und der andere nicht. Wäre wahrscheinlich so eine Übersetzung im Dialekt. Das heißt also, auch ich habe in meiner Mehrsprachigkeit verschiedene Sprachen zur Verfügung. Ich glaube, ich habe auch eine Sprache, die vielleicht nur in meiner Familie mit meinen Kindern gesprochen wird, zur Verfügung.
Ja.
Mit ganz vielen Spezialvokabeln, die kein anderer verstehen würde. Das ist sicherlich auch eine der Sprachen, die du meinst, oder?
Unbedingt. Also das merkt man vielleicht ja rund um so etwas wie ein Geburtstagsfest oder einen Familienausflug ganz besonders, dass man da auf einmal so spricht, dass das befreundete Kind, was zu Besuch ist zum Spielen, überhaupt nicht mehr weiß, um was es gerade geht, weil man vielleicht bestimmte Getränke hat, die man da mitnehmen möchte oder, ja, die man, genau, mit, also in dem Fall dann bestimmten Vokabeln besetzt. Und gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass ich in so einem ganz vertrauten Kontext nicht nur in die Sprache im Sinne von einer anderen Sprache, sagen wir mal, nach der alltagssprachlichen Definition switche, also ein Bilingual, türkisch-deutsches Kind spricht möglicherweise auch, wenn ein Kind zum Spielen da ist, mit seinen Eltern türkisch, sondern es gibt vielleicht auch Kinder, die switchen in dem Moment in den Dialekt oder nehmen eine Schippe mehr Akzent oder eben die Familiensprache im Sinne von bestimmten Begriffen.
Das heißt also, wir bewegen uns alle Tag ein, Tag aus in unserer Mehrsprachigkeit.
Definitiv. Und zwar abhängig von den GesprächspartnerInnen, die wir haben, abhängig von den Themen, über die wir reden und vielleicht sogar auch abhängig vom Ort, an dem wir gerade sind.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Schülerinnen und Schülern hilft, das zu erkennen, dass wir alle ja, wenn wir jetzt keine sozusagen, ich glaube, ihr nennt es äußere Mehrsprachigkeit, oder wenn ich eine andere Fremdsprache spreche, kann man das so sagen?
Ja, also es muss ja keine Fremdsprache sein, es könnte ja auch meine Zweitsprache sein und die habe ich von Geburt an erworben, dann wäre es keine Fremdsprache für mich. Aber genau, ich würde irgendwie sagen, das ist so die alltagssprachliche Definition von Sprache, die zum Beispiel dazu führt, dass ich die Fremdsprache Englisch kann, weil ich die in der Schule gelernt habe.
Also haben wir jetzt mal die äußere Mehrsprachigkeit und das, was du gerade mit den Sprachen innerhalb einer Sprache erklärt hast, war die innere, richtig?
Genau.
Dann habe ich es jetzt gut verstanden, danke. Diese innere Mehrsprachigkeit fällt mir auch auf, wenn ich in meiner Klasse beobachte, wie die SchülerInnen untereinander sprechen, in der Pause und so weiter. Und wenn sie sich dann zu mir wenden, um mir etwas zu erzählen oder mich zu fragen, switchen sie auf der Stelle in eine andere Sprache eigentlich und steigern diese Sprache oder verändern sie sogar nochmal, wenn wir dann im Klassenkontext im Unterricht sprechen. Mhm. Also so formell, informell Ansprache der Lehrerin ist nochmal unterschiedlich. Ich habe manchmal die Beobachtung, dass denen, die innerhalb ihrer Sprache die besondere Bildungssprache, die wir vor allem beim Schreiben haben möchten, dass ihnen die sehr, sehr fremd ist und ihnen in ihrem Alltag höchstwahrscheinlich nicht mehr weiter begegnet. Also, früher habe ich manchmal zu den Klassen gesagt, so, schreibt doch bitte so, wie die, wenn eure Eltern abends Nachrichten gucken, wie die sprechen. Das ist ungefähr das, was ich haben möchte. Mittlerweile, glaube ich, ist das vielleicht auch nicht mehr so eine Familientradition. Oder werden Nachrichten auch schon anders formuliert? Glaubst du, es hilft den Lernenden, wenn sie dieses Konzept Sprachen innerhalb der Sprachen kennen und verstanden haben, dass sie sich vielleicht ganz bewusst darauf einstellen, dass sie da eine neue Sprache sich anschauen dürfen, die kennenlernen dürfen und damit auch neue Formulierungen und Sprachmöglichkeiten kennenlernen?
Ja, ich glaube, das hilft den Lernenden, das hilft aber auch den Lehrenden. Also helfen im Sinne von, dass ich über Sprachen verfüge als Kind oder Jugendliche, die möglicherweise in der Schule nicht so oft nutzbar sind. Oder ich habe zumindest den Eindruck, sie wären nicht so oft nutzbar. Aber auf dem Bolzer muss ich diese Sprache sprechen können, sonst funktioniert die Kommunikation da nicht. Mhm. Und ich will jetzt bewusst das Beispiel des Bolzers und nicht, dass der Sprache, die ich in meinem Orchester spreche, mit meinem Dirigenten, sondern eben ja, die Sprache des Bolzers, denn das werte ich an der Stelle auch nicht. Ja? Innere Sprachen sind total wertvoll und es hilft Schülerinnen und Schülern, wenn sie im Unterricht, im Deutschunterricht insbesondere, merken, dass sie Kompetenzen haben, vielleicht sogar Kompetenzen, die ihre Lehrkraft nicht hat. Ich lasse mir zum Beispiel von meinen Studierenden jedes Jahr die Jugendwörter des Jahres erklären. Meistens lasse ich sie vorher auch kurz von meinen Kindern zu Hause erklären, damit ich nicht ganz falsch liege. Oder wenn da eine Geste dazu gehört, ich die schon mal mich da schon mal eingegroovt habe sozusagen. Aber die Studierenden merken dadurch natürlich oftmals, dass sie eigentlich schon zu alt sind. Also momentan ist es so, dass die Studierenden immer sagen, also ich hätte das Wort nicht gewählt, weil das ist ja schon wieder out oder das benutzen nur die 16-Jährigen. Und dann sage ich immer, ja, es ist ja auch das Jugendwort des Jahres und nicht das Studierendenwort des Jahres und so. Ja, aber um zu sagen, okay, es gibt verschiedene Sprachkompetenzen. Und also das ist der eine Punkt, weswegen ich glaube, dass es wichtig ist, mit Schülerinnen und Schülern über dieses Konzept der Sprachen in der Sprache zu sprechen. Und das andere ist natürlich der Punkt, den du gesagt hast, wenn es die sogenannte Schriftsprache oder den schriftnahen Standard oder so geht. Ja, also wir haben irgendwie eine Vorstellung von du hast jetzt gesagt, Nachrichten, ja. Ich würde jetzt auch sagen, gerade zum Beispiel im Radio merke ich vielleicht den Switch noch sehr stark von der Ankündigung eines Musiktitels, die eher alltags- und umgangssprachlich gesprochen wird, hin zu den Nachrichten und möglicherweise sogar sowas wie Staumeldungen, die weitestgehend akzentfrei gesprochen werden, ja, oder so. Ja. Und da also auch zu sagen, wo habe ich denn Begegnungsräume, in denen ich in diesem schriftnahen Standard begegne? Manche Kinder haben das vielleicht, seit sie, keine Ahnung, anderthalb sind und denen wird jeden Abend ein Buch vorgelesen. Und andere Kinder haben das zwar auch, aber in einer anderen Sprache als dem Deutschen. Also möglicherweise können diese Kinder ja auch einen schriftnahen Standard, aber halt den auf Kroatisch. Mhm. Ja? Und das hilft mir natürlich, weil ich das Konzept vielleicht dann schon kenne, Sprachen in den Sprachen. Und trotzdem führt das nicht unbedingt dazu, dass ich weiß, dass runtergehen oder nicht runtergehen eben schwimmen und sinken heißt.
Erst-, Zweit-, Fremd-, Muttersprache. Was verwenden wir denn wofür?
Der Erstspracherwerb ist der Spracherwerb, der von Geburt an oder sogar vor der Geburt stattfindet und in verschiedenen Sprachen erfolgen kann. Also ich kann einen monolingualen, einsprachigen Erstspracherwerb haben und ich kann einen bilingualen, mehrsprachigen Erstspracherwerb haben, wenn der Vater Russisch und die Mutter Französisch spricht. Ja? Dann gibt es den Zweitspracherwerb, den definieren wir, da sind wir uns nicht so ganz einig, aber Pi mal Daumen ab dem Kindergartenalter. Also ein Kind ist zu Hause Russisch-Französisch groß geworden und kommt jetzt mit 2 in den Kindergarten, dann erwirbt es Deutsch als Zweitsprache. Mhm. Und im Prinzip trägt diese Idee der Zweitsprache jetzt das Leben lang, denn Zweitspracherwerb definiert sich dadurch, dass ich diese Sprache zeitlich versetzt zu meinem Erstspracherwerb erwerbe, aber in dem Land, in dem die Sprache gesprochen wird.
Ah, sonst wäre es eine Fremdsprache.
Richtig. Also ich habe Englisch im Englischunterricht an einer Schule in Deutschland gelernt und deswegen ist Englisch meine Fremdsprache. Mhm. Meine Nichte ist mit 2 Jahren in die USA ausgewandert. Die hat Englisch als Zweitsprache erworben. Ihre Brüder sind in den USA geboren. Demnach haben sie Englisch als eine ihrer Erstsprachen erworben. Und du merkst jetzt schon, neben diesem Erst-Zweit-Fremdsprachen-Erwerb unterscheide ich auch, ob ich sage, ich erwerbe eine Sprache oder ich lerne sie. Mhm. Eine Fremdsprache lerne ich, weil da ein Unterricht stattfindet. Und bei der Zweitsprache oder auch beim Erstspracherwerb ist es so, dass zwar vielleicht manchmal ältere Geschwister ihre jüngeren Kinder auch unterrichten, ja, das heißt auch so und so, aber es ist ein Erwerbskontext. Ich habe keine unterrichtlichen Lernarrangements, die dazu gehören. Und vielleicht zum Schluss noch, du hast jetzt das Wort Muttersprache gesagt. Ich verwende das tatsächlich, wenn nur in Anführungszeichen und eigentlich nicht. Und ich glaube, es lohnt sich auch, das kurz zu erklären. Mit dem alltagssprachlichen Begriff Muttersprache bezeichnen wir die Erstsprachen eines Menschen. Das ist aber ja nicht immer die Mutter, die das spricht. Also gibt es da eine Mutter- und eine Vatersprache? Und was heißt das? Also der dahinterliegende Gedanke ist eigentlich, glaube ich nicht, es ist immer die Mutter, die die Sprache spricht, sondern es hat auch irgendwas mit Qualität oder so zu tun. Also ich spreche muttersprachlich. Das ist ja völlig egal, ob das die Sprache meiner Mutter oder meines Vaters ist, sondern ich meine damit irgendeinen Grad von Perfektion. Und in der Idee, die wir ganz am Anfang von Mehrsprachigkeit hatten, kommt das ja eigentlich gar nicht zum Ausdruck, denn es geht darum, ob ich meine Sprache kommunikativ verwenden kann, unabhängig davon, ob das perfekt ist oder was ist überhaupt perfekt. Ja? Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, zum Beispiel zu überlegen, ob man nicht fragt, welche Familiensprachen hast du denn? Statt welche Muttersprachen hast du denn?
Ich finde das ja auch sehr schön, diese Wertschätzung für die Familiensprachen und dass man überhaupt mehrere Sprachen hat, da unterzubringen. Und das lohnt sich, glaube ich, auch im Unterricht. Wollen wir mal uns da ein paar Ideen anhören, die ihr in dieser Ausgabe ausgebrütet habt?
Ja, also die Kolleginnen und Kollegen, die Beiträge für das Heft geliefert haben, haben da echt tolle Ideen gehabt. Zum Beispiel in Klasse 5 bis 7 sich im Deutschunterricht mit dem ja wirklich interessanten Spezifikum des Deutschen, den Komposita, auseinanderzusetzen. Also wir können richtig lange Komposita bilden, die werden alle zusammengeschrieben. Und man kann aber mal mit einem kurzen Anfang, zum Beispiel Schokoladeneis, und sich jetzt anschauen, in welchen Sprachen ist denn so ein Kompositum auch ein zusammengeschriebenes Wort. Ja, und jetzt mal das naheliegendere Beispiel, Ice Cream im Englischen sind schon zwei Wörter. Wenn ich dann ins Französische gucke, un glace au chocolat, ja, habe ich schon drei Wörter. Glace au chocolat. Ja. Also das wäre so ein Beispiel, ein Kernbereich des Deutschen, getrennt und Zusammenschreibung, Komposita. Da spielt natürlich auch Genus und Kasus eine Rolle, mir anzuschauen und in den Vergleich zu anderen Sprachen zu gehen und natürlich gerne nicht nur in den Vergleich zu Französisch und Englisch als häufigen Schulunterrichtssprachen, sondern auch in diese Idee des Sprachen unter die Lupe Nehmens für Sprachen zu wählen, die die Kinder zum Beispiel in ihren Familien sprechen.
Ihr habt auch was zu den Dialekten. Das hatten wir vorher schon mit meinem Dialekt und meinem Akzent.
Genau. Also ich weiß nicht, ob den Hörerinnen und Hörern aufgefallen ist, dass da bei der Veronika immer das R...
Ach, bestimmt nicht.
Jetzt hast du zwei Wörter gesagt, wo kein R drin vorkommt. Bestimmt nicht. Also, Veronika spricht jetzt im Podcast tatsächlich ja, ich würde sagen, nicht Dialekt, sondern Standarddeutsch mit Akzent. Und wir haben einen Beitrag, der dieses Standarddeutsche mit Akzent unter die Lupe nimmt im Vergleich des Schweizerdeutschen oder Schweizerdütsch und des vermeintlich akzentfreien Standards, denn das wird man in dem Artikel sehen und mit den Schülerinnen und Schülern erkunden. Auch ich, so akzentfrei ich meine, dass ich spreche, spreche nicht akzentfrei. Und das ist die Entdeckung dieses Artikels. Ja? Wir haben neben den Dialekten, die vielleicht sehr offenkundig sind, bei denen es wirklich auch schwierig ist, jemanden zuzuhören, weil wenn ich jetzt sage, et küt wird küt, dann weiß jemand, der nicht aus Köln kommt, überhaupt nicht, was ich jetzt gesagt habe. Wenn ich aber sage, es kommt, wie es kommt, dann ist das nicht akzentfrei, sondern Standard mit Akzent, aber eben so, dass es zumindest ein großer Personenkreis wahrscheinlich verstehen kann. Ja? Und das ist der eine Artikel. Bei dem anderen geht es um Dialekte und da geht es tatsächlich auch um grammatikalische Unterschiede zwischen Dialekten. Also zum Beispiel die Frage, sage ich, sie sind dort gesessen oder sie haben dort gesessen. Und das hat einen regionalen Unterschied im Deutschen, der in dem Artikel aufgedröselt wird und mit den Schülern im Unterrichtsmodell erarbeitet wird.
Ich finde das toll. Das hat ja alles auch wirklich was mit jedem, der im Klassenzimmer sitzt und jeder zu tun. Auch die Modelle für die älteren Schülerinnen und Schüler, ich mache es jetzt mal kurz und tease es nur an, sind wirklich da auch sehr brauchbar. Sprache in Online-Videospielen, da können die Lernenden bestimmt viel beitragen aus ihrer eigenen Erfahrung. Und die Analyse von Rap-Texten finde ich auch sehr gelungen und brauchbar für den Unterricht. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Liebe Barbara, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich bei dir und habe heute wirklich was gelernt.
Ich auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Veronika.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.